das, was tatsächlich für französische Wähler total schwierig ist, dass viele das Gefühl haben, meine Stimme zählt eigentlich nur dazu, Marine Le Pen zu verhindern, wird aber natürlich gezählt als Zustimmung für das Programm von Emmanuel Macron, dem ich aber eben nicht zustimme inhaltlich. Und dann wird die Frage sein, wird Emmanuel Macron sich daran erinnern, mit welchen Stimmen er eben gewählt wurde? Oder wird er sagen, naja, ihr habt halt eben dieses Programm gewählt und das ziehe ich jetzt durch. Und das war das, was er in der ersten Amtszeit sozusagen bis zur Pandemie sehr straight durchgezogen hat, dass er gesagt hat, das und das habe ich versprochen und das mache ich jetzt auch.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist die Frankreich-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung Nadia Pantel. Mit ihr spreche ich über den aktuellen Wahlkampf in Frankreich, die Amtszeit von Emmanuel Macron und wie hoch die Chancen der rechtsextremen Marine Le Pen stehen, die erste Präsidentin Frankreichs zu werden und was das für Frankreich und auch für Europa bedeuten würde. Hallo Nadia.
Hallo.
Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Bevor wir bei Ganz offen gesagt beginnen, gibt es die Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das geht bei uns ganz schnell, wir kennen einander nicht. Ich habe dich angefragt und du warst so nett zuzusagen. Und im zweiten Teil geht es darum, ob du in der Vergangenheit oder aktuell in einer Partei politisch aktiv bist oder warst.
War ich nicht und bin ich nicht.
Okay, perfekt. Dann fangen wir doch gleich an. Wir sprechen heute über die Wahl in Frankreich und ich muss zugeben, wie wir jetzt im Vorgespräch schon festgestellt hatten, dass das Interesse relativ lau ist, was die Frankreich-Wahl angeht und dass irgendwie alles überschattet ist vom Krieg in der Ukraine und dass normalerweise französische Wahlkämpfe viel mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen. Wie empfindest du das aktuell? Und dann würde ich dich gleich zum Ergebnis des ersten Wahlkampfs befragen. Aber sag mal, wie?
Ich habe auch das Gefühl, dass das recht wenig interessiert, dieser Wahlkampf in Frankreich. Und es liegt sicherlich am Krieg in der Ukraine. Gleichzeitig hängt der ja aber auch mit der französischen Politik zusammen. Also Marine Le Pen jetzt als Kandidatin in der Stichwahl teilt sozusagen mit Wladimir Putin gewisse ideologische Grundlagen. Also es geht ja nicht nur um die Frage, wie positioniert sie sich zu der russischen Invasion in der Ukraine, sondern sind die beiden sich ideologisch nahe und das sind sie. Und dass das so auch in der deutschen Wahrnehmung so wenig eine Rolle spielt, dass diese Frau bessere Chancen hat, als noch vor 5 Jahren Präsidentin Frankreichs zu werden, das finde ich schon interessant. Gerade vor dem Hintergrund der Ukraine, des Ukraine-Kriegs. Mhm. Und ich frage mich auch, wo natürlich woran das liegt und eine Beobachtung, die ich aber nicht irgendwie jetzt noch nicht irgendwo bestätigt gelesen habe, aber mein Eindruck ist, dass sich durch die Corona-Krise auch in den Medien noch so ein stärkerer Fokus aufs eigene etabliert hat und es vielleicht auch daran liegt, aber wenn wir vergleichen, was es für eine Wahlkampfberichterstattung gab, zu Trump zum Beispiel, vor der Trump-Wahl, das betrifft jetzt die deutschen Bürgerinnen und Bürger deutlich mehr, ob Marine Le Pen Präsidentin wird oder ob Trump Präsident der USA ist. Also das ist schon interessant.
Weil eben auch für die Europäische Union und eigentlich sagen viele, dass eigentlich dann, wenn es Marine Le Pen Präsidentin werden sollte, dass damit dieses Projekt eigentlich mehr oder weniger gestorben ist.
Nein, ob das dann gestorben ist, also da werden wir noch hinkommen, was sozusagen wie das konkret aussehen könnte, dann eine Präsidentschaft Marine Le Pens und wie wahrscheinlich das überhaupt ist. Ob es dann gestorben ist, die Prognose würde ich jetzt soweit würde ich nicht machen wollen. Aber sicherlich war jetzt mehrfach das Wort Vollbremsung im Umlauf. Es wäre eine Vollbremsung für die Europäische Union und das stimmt sicherlich.
Mhm. Okay, ich gehe eben einen Schritt zurück zum ersten Wahlausgang. Also, wie interpretierst du den und hat dich der überrascht eigentlich diese, also eben Platz 1 Macron, dann Le Pen, Platz 3 Mélenchon, dann Éric Zemmour, also?
Nein, überrascht hat es mich nicht. Also man kann über die Umfragen sagen, was man will, aber so die Tendenzen bilden sie ja trotzdem richtig ab und die Tendenz, dass Marine Le Pen und Macron sich wieder in der Stichwahl wiederfinden werden, so wie vor 5 Jahren, war eigentlich schon länger klar. Das, was sich verändert hat, ist zum einen, dass in der Stichwahl dann der Abstand deutlich knapper werden dürfte zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron als 2017. Aber gleichzeitig, also das eine ist sozusagen, was mache ich als Journalistin, Auswertung von französischer Presse und mir Umfragen anschauen, und dann lebe ich hier ja aber auch und fahre viel durchs Land und habe, glaube ich, mit unterschiedlichen Leuten Kontakt durch meine Recherchen auch. Und das zusammenzubringen mit dem Ergebnis, dass jetzt zum zweiten Mal eine Rechtsextreme in der Stichwahl ist, mit dem Leben in einem Land, in dem, finde ich, eigentlich sehr tolerant, vielleicht nicht miteinander, aber immerhin aneinander vorbeigelebt wird, das überrascht mich dann doch immer wieder. Ja, also ganz so abgeklärt bin ich da auch nicht. Und was am Wahlabend selbst das Interessanteste war diese Dynamik bei Jean-Luc Mélenchon. Der hat ja sehr knapp, also der linke Jean-Luc Mélenchon hat sehr knapp den Einzug in die Stichwahl verfehlt. Und für den haben sich so viele Wähler in der letzten Minute entschieden, sozusagen. Die wurden in den Umfragen nicht richtig, also sozusagen die Dynamik wurde abgebildet, man hat gesehen, es gibt da eine Bewegung, vielleicht reicht es für die Stichwahl, aber da war das Ergebnis deutlich besser von Jean-Luc Mélenchon als in den Umfragen. Deshalb war das am ehesten die Überraschung des Abends, auch wenn es dann nicht gereicht hat für die Stichwahl.
Aber eben kannst du noch erklären oder wie interpretierst du das, dass obwohl das Zusammenleben offenbar in irgendeiner Weise in Frankreich vielleicht sogar besser funktioniert als in anderen Ländern, dass man dann trotzdem bei jedem Wahlkampf immer zittern muss, dass es einen rechtsextremen Präsidenten gibt?
Also man muss es ja nicht bei jedem Wahlkampf, sondern man muss es, das ist jetzt das zweite Mal, beziehungsweise das, also 2002 war ja Jean-Marie Le Pen, genau, der Vater von Marine Le Pen in der Stichwahl. Aber das war damals ja tatsächlich eine Überraschung. Und Jacques Chirac hat dann ja also triumphiert Le Pen gegenüber. Das war ja gar keine Option, dass Jean-Marie Le Pen tatsächlich Präsident Frankreichs werden könnte. Und also jetzt ist es ja so, dass ich glaube, die aktuell schätzt man so die realistische, jenseits von Umfragen, sondern wenn man auch wirklich Wahrscheinlichkeiten unter Berücksichtigung historischer Kontinuitäten und so berücksichtigt, dann ist es vielleicht bei 20% die Wahrscheinlichkeit, dass Marine Le Pen gewinnen könnte. Das ist gar nicht so wenig und deutlich mehr als noch vor 5 Jahren. Also das heißt, man zittert nicht jedes Mal, und ich glaube, das ist auch total wichtig. Ja. Das hat, denke ich, auch mit diesem abnehmenden Interesse an der Frankreichwahl zu tun, dass es so eine Analyse ist von, ist ja immer das Gleiche. Es ist halt nicht immer das Gleiche. Ja. Es ist schon eine Entwicklung, und die können wir vielleicht jetzt in unserem Gespräch auch abbilden. Aber wie ich das zusammenbringe, ist auch, dass Marine Le Pen hat ein radikales Programm und gleichzeitig eine entpolitisierte Politikerinnenfigur, die sie performt, würde ich sagen, ja. Also sie hat es ja geschafft, dass sie nur noch Marine ist und nicht mehr Le Pen. Also das ist ja eigentlich der schlimmste Nachname, den man haben kann in der französischen Politik, weil Jean-Marie Le Pen, also man muss jetzt nicht Antifaschist sein, um Jean-Marie Le Pen für den ungefähr am wenigsten geeigneten Präsidentschaftskandidaten der 5. Republik zu halten, weil das jemand ist, dieser Vater Jean-Marie Le Pen, der wirklich offen gegen die Werte der Republik gekämpft hat, ja. Das heißt, das ist auch ein total bürgerlicher Konsens, so einen Präsidenten nicht haben zu wollen. Und diesen Nachnamen loszuwerden und nur noch Marine zu sein, das ist eine beeindruckende Entpolitisierung. Dementsprechend ist es nicht so, dass jetzt die Hälfte der französischen Wähler potenziell rechtsextrem ist, sondern die Hälfte der französischen Wähler, ja, das ist so sozusagen ein Mosaik, glaube ich, aus politischer irgendwie Erschöpfung, Desillusionierung, Abneigung gegen Macron, Alternativlosigkeit, manchmal vielleicht auch ein Zündeln wollen und sicherlich auch ein rassistischer Kern des Ganzen, der aber für viele trotzdem nicht das entscheidende Element ist, Marine Le Pen zu wählen.
Ich würde, weil du das gerade eben gesagt hast, sie sind entpolitisiert, du hast das in deiner Analyse unmittelbar nach dem ersten Wahlgang auch geschrieben, eine Reportage, wo du sagst, eben Frankreich wirkte noch nie so radikalisiert und noch nie so entpolitisiert. Kannst du nochmal erklären, wie du das meinst? Du hast da die Wahlergebnisse verglichen, genau. Also dass zwischen die 18- bis 24-Jährigen haben Mélenchon gewählt und die 25- bis 49-Jährigen Le Pen, also dass man da eigentlich die Zukunft Frankreichs liegt irgendwie an den politischen Enden des Spektrums quasi.
Ja, wobei, also ich glaube, dass Menschen ihre politischen Überzeugungen und ihren politischen Kompass nochmal nachjustieren im Laufe eines Lebens, ist, glaube ich, auch normal. Also ob jetzt jeder 18- bis 24-Jährige, der jetzt linksextrem gewählt hat, das in 30 Jahren auch tun wird, das wissen wir ja nicht. Also das vorweggeschoben. Aber Entpolitisierung insofern, dass es so, ja, fast keine Debatte gab zu inhaltlichen Fragen. Also der Wahlkampf fing an, oder ich fange noch weiter vorne an. Also Emmanuel Macron macht ja so eine Chamäleon-Politik, ne? Also auch recht opportunistisch. Mal wirkt es mehr sozialdemokratisch, mal mehr konservativ, mal in erster Linie liberal. Also das, was in Deutschland die Ampelkoalition als streitende Koalition dreier Parteien macht, macht Macron alleine. Das heißt auch, dass dieser politische Streit innerhalb seiner Person aufgelöst wird. Und dass es dadurch wie so einen entpolitisierten Weg der Mitte gibt. Macron ist eben der Einzige, der in dieser Mitte noch übrig ist. Und der dann sagen kann, naja, der gesunde Menschenverstand, den verkörpere ich eben für dieses Land. Ja, also das ist, denke ich, ein erster Schritt der Entpolitisierung. Und dann jetzt innerhalb dieses dieser 5 Jahre der Präsidentschaft Macron war ja eben auch die Pandemie. Und ich habe mich immer gefragt, während der Pandemie, wann kommt das politische Frankreich eigentlich zurück? Also weil diese Querdenkerproteste, die es zum Beispiel in Deutschland gab, oder diese extreme Politisierung der Impffrage oder der Corona-Maßnahmen, das gab es in Frankreich. Es gab auch Proteste, aber nicht in dem Maße. Und die Franzosen, finde ich, haben eigentlich mit enormer Geduld bis Gleichgültigkeit oder so einem sehr starken Rückzug auf diese Rückzug ins Private, auf diese Pandemie reagiert und auch vor allem auf die Maßnahmen, die mit denen die Pandemie eingedämmt werden sollte.
Und die auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eigentlich zu den härtesten gehört hat.
Am Anfang, ja, am Anfang. Im ersten Lockdown auf jeden Fall. Dann wiederum im Winter, also im Januar 2021 zum Beispiel, waren hier unfassbare Zahlen, Infektionszahlen, und da wurde sehr wenig dann gemacht. Ja, also es war der Unterschied ist halt, dass es immer von Macron klar vorgegeben war, das ist jetzt die Linie, und die wurde durchgezogen. Und da hat zum Beispiel auch Marine Le Pen, die sich jetzt ja wieder als oberste Oppositionspolitikerin Frankreichs inszenieren kann, weil sie in die Stichwahl kommt, war eigentlich eine sehr stille Oppositionspolitikerin. Mhm. Die hat das gar nicht groß genutzt, sozusagen die Pandemie, um eigenes politisches Programm vorzustellen, sondern hat eher die schweigende Staatsfrau gegeben.
Mhm. Was eigentlich gegangen wäre, also wenn man sich jetzt die Querdenkerproteste in anderen Ländern und so anschaut, also sie hätte das irgendwie vereinnahmen können, wenn sie gewollt hätte.
Ja, genau.
Hätte.
Aber ich, also ich glaube, da war ihr auch bewusst, dass das auf lange Sicht gefährlich ist, sich zu sehr gemein zu machen mit Leuten, deren politische Vorstellungen sich vor allen Dingen aus Verschwörungsüberlegungen nähren. Ja, da hat sie, glaube ich, das gesehen und die Distanz gesucht. Aber nur zu sagen, ich habe immer gedacht, wann kommt denn jetzt hier der Streit zurück? Wann geht's denn wieder los? Mhm. Ja, und dann ging es eigentlich erst, es war, als wenn Frankreich in so einem politischen Winterschlaf war, die Pandemie über, und erwachte dann mit Éric Zemmour, also im September vergangenen Jahres. Da ging sozusagen der politische Wahlkampf los, und es war dann wie, ich habe das in Texten als so eine Zombie-Politik beschrieben, also als wenn Politik in der brutalsten möglichen Karikatur ihrer selbst wieder auferstanden ist. Zemmour ist ja eigentlich ein, wenn man es freundlich sagen will, ein Meinungsjournalist, also jemand, der darauf eine Karriere aufgebaut hat, dass er immer das provozierend Möglichste sagt und dadurch einen großen medialen Raum besetzt. Und wenn man daraus eine Politik macht, die allein von Provokation lebt, dann ja, verändert das diesen gesamten politischen Raum. Und auf diesen Zemmour wurde erst, ich fand erstaunlich wenig reagiert. Das wurde wie so ein Spektakel betrachtet von, ja, interessant, sowas kann man jetzt sagen. Ah, tja, also, und ja, total schlimm, ja. Aber es wurde eher wie auch von den Linken, fand ich, wie so ein oh Gott, so auf Twitter abgebildet. Man teilt immer das eigene Erschrecken und Empören, aber eigentlich inhaltlich wurde wenig dagegen gesetzt.
Mhm. Weil das stimmt, das war das Einzige, was auch im Ausland sofort aufgenommen worden ist, eben dieser Zombie, dieser Clown à la Trump oder was, also in dieser Reihe der wahnsinnigen Rechtsextremen, der da jetzt wieder so, ein bisschen als ob man sich so diese, bei einem Horrorfilm, wo man sich freut, dass man wieder eine Figur hat, vor der man sich fürchten kann.
Ja, und es haben halt alle, also auch wenn du jetzt Film sagst, es war so eine totale, und das passt auch zur Entpolitisierung, so ein Netflix-Wahlkampf, der damit losging. Also genau. Das ging so weit, dass die Macron hat so junge Kandidaten,
oh mein Gott, das war so ein Foto. Ja,
also sozusagen die jungen Les Jeunes avec Macron heißen die, also so, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ich glaube ehrlich gesagt, nicht so viele, aber die haben dann eine Werbekampagne für Macron gestartet, wo sie gesagt haben, wir wollen eine neue Saison und haben das auch mit so einer Netflix-Optik beworben. Yeah. Und Macron hat dann jetzt ja selber so eine Art Netflix-Serie über seinen Wahlkampf gemacht und Zemmour hat das auch total beherrscht, also immer so Cliffhanger an seine eigene Kampagne anzubauen. Tritt er an, tritt er nicht an, mit welchem Video tritt er an, wie sieht er dann da drin aus? Das heißt, es wurde mit Spannungsbögen gearbeitet, aber wenig mit politischen Inhalten, jenseits der Totalprovokation à la Zemmour, der dann gesagt hat, als erstes schiebe ich 1 Million Leute ab.
Was mich so wundert, ist, wie es sein kann, dass, also, weil Frankreich in der Außenwahrnehmung immer als dieses Land der großen Debatten und Streitkultur eben bekannt ist, wo die ganzen Parteien eigentlich sind. Also wir haben eine Pariser Bürgermeisterin, die irgendwie 500.000, also die kandidiert hat und die für ihr grünes Programm bekannt ist auf der ganzen Welt eigentlich. Und die 500.000 Wähler gewählt haben. Und eben, wo ist die sozialistische Partei? Wo sind die Grünen? Wo ist, also, wie kann es sein, dass die französische Öffentlichkeit sich ausschließlich fasziniert ist von einer rechtsextremen Figur wie Zemmour und Le Pen und von Macron natürlich als Präsident. Aber ansonsten überhaupt kein Interesse an anderen Themen oder anderen Parteien hat.
Ich glaube, das stimmt so nicht. Mhm. Also, es ist jetzt ja in dieser Amtszeit, also es sind sehr, sehr viele Fragen in einer sozusagen. Ja. Wenn wir damit anfangen, interessiert sich die französische Öffentlichkeit nur noch für Macron oder für Zemmour? Also dann ist die Antwort nein. Und die Antwort ist auch, die Grenzen dieser Entpolitisierung sieht man zum Beispiel bei Jean-Luc Mélenchon. Also das ist ein linksextremes Programm, was Jean-Luc Mélenchon hat, was auf radikalen inhaltlichen Ideen aufbaut, also ein klar antikapitalistisches Programm sozusagen. Und da kann man dafür oder dagegen sein, aber man kann nicht sagen, da würde nicht mit Ideen gearbeitet.
Mhm. Kannst du da Beispiele geben, ein, zwei Beispiele, die diesen...
Na, also er sagt zum Beispiel, wir brauchen eine Woche mehr Urlaub, alle müssen weniger arbeiten, damit jeder sozusagen Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Wir brauchen eine ökologische Planwirtschaft, also wir sollen sozusagen... Die Kräfte des Marktes sollen zurückgedrängt werden zugunsten einer Planwirtschaft, die das Ziel hat, die Natur weniger auszubeuten. Mhm. Gleichzeitig auch da sozusagen zum Moment des Ukraine-Krieges, das ist ausgerechnet der linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon ist, der in seiner außenpolitischen und geopolitischen Analyse für mich oft klingt wie ein Kandidat direkt aus den 80er Jahren, für den das größte Problem der US-Imperialismus ist. Mhm. Und ich war im Januar noch bei ihm auf einem Meeting, Ende Januar war das, glaube ich, sogar, wo er sagte, er versteht nicht, warum niemand einfach mal vernünftig mit den Russen redet. Den Russen in Anführungsstrichen, ich zitiere das, da seien ja ganz normale Verhandlungen möglich und das sei eben die Unfähigkeit Macrons, dass er da nicht vorankomme. Und der hat, glaube ich, 2 Stunden lang geredet, Jean-Luc Mélenchon, und kein einziges Wort über die Rechtsextremen in Frankreich verloren, sondern der Hauptgegner ist die Sozialdemokratie und im Zweifel die Sozialdemokratie nach deutschem Vorbild. Also das sozusagen nur zur Einordnung von Jean-Luc Mélenchon. Aber das sage ich auch, weil das nicht stimmt, dass dieses Narrativ Frankreich rückt nach rechts. Es ist ein Teil der Wahrheit, dass wir 30% der Wähler haben, die im ersten Wahlgang entweder Zemmour oder Le Pen gewählt haben, also einen rechtsextremen Kandidaten oder eine rechtsextreme Kandidatin. Und gleichzeitig sehen wir, dass fast alle französischen Großstädte grün oder sozialistisch oder grünsozialistisch regiert sind. Und Jean-Luc Mélenchon hatte gerade in den Großstädten einen irren Erfolg jetzt bei der Wahl. Und die Municipal, also die Kommunalwahlen 2021 während der Pandemie, waren ein Triumphzug für die Grünen. Mhm. Und wir sehen sozusagen eine politische Landschaft, die auf nationaler Ebene eigentlich keine Parteien, so nach wie man sich vielleicht im deutschen oder österreichischen Kontext eine Partei vorstellt, mit so Mitgliederverbänden und von unten aufgebaut und da macht man so eine Parteifunktionärskarriere. Die spielen auf nationaler Ebene keine Rolle mehr. Sowohl alle vier Erstplatzierten, Macron, Le Pen, Mélenchon und auch Zemmour, haben sozusagen einfach Wahlvehikel als Parteien, also so sozusagen Fanclub-artige Strukturen, ja, die den Einzug in den Élysée-Palast ermöglichen sollen. Und das sind keine Parteien, die lokal stark verankert sind. Und da haben wir immer noch die alten Parteien, die Volksparteien, die die Regionen regieren. Also es ist ein völliges Zerfallen und Umsortieren dieser Parteienlandschaft. Wir sind echt auf so beweglichen Platten und man weiß nicht, wer in welchen Riss reinfällt, sozusagen, wo sich jetzt die neue Lücke auftut.
Also ich glaube, Mélenchon ist der Einzige, der versucht, den Parlamentarismus ein wenig in Frankreich zu stärken. Kann das sein, dass man eher wieder auf die Parteien zurückgreift und weniger auf diese Personalities? Das klingt jetzt ein bisschen wie Mélenchon-Propaganda, das will ich ja jetzt nicht. Aber also, dass er eben von der sechsten Verfassung spricht und der sechsten Republik. Und weil ich dachte immer in meiner naiven Wahrnehmung, dass der Parlamentarismus in Frankreich extrem stark ist. Und dann habe ich mir so ein bisschen die Befugnisse des Präsidenten angeschaut und mir gedacht, naja.
Der Parlamentarismus ist definitiv nicht sehr stark in Frankreich. Ja. Und es stimmt, dass Mélenchon der Einzige ist, der konkret eine sechste Republik verspricht.
Ja.
Aber auch da ist ja interessant, also in seiner ganzen Art, Politik zu machen, ist er ja eine absolute Verkörperung der fünften Republik. Also als der starke Mann und Großredner, der keinen Platz neben sich zulässt. Also das ist natürlich, passt der perfekt in genau die politischen Strukturen, die es in Frankreich gibt. Wir wissen nicht, was er machen würde, wenn er tatsächlich eine Präsidentschaftswahl gewinnen würde. Selbst wenn er jetzt in die Stichwahl gekommen wäre, hätte er noch deutlich schlechtere Chancen als Marine Le Pen, Präsident zu werden, weil es, glaube ich, eben ganz sicher keine Mehrheit gibt in Frankreich für eine ökologische Planwirtschaft. Mhm. Insofern werden wir nicht erleben, was Jean-Luc Mélenchon tatsächlich tut, wenn er Präsident Frankreichs würde, ja. Vielleicht ermöglicht er dann eine sechste Republik, die stärker auf einem Parlament aufbaut, aber seine eigene Partei ist zum Beispiel kein lebender Gegenentwurf zu der Art und Weise, wie man in Frankreich Politik macht.
Aber liegt ihm in diesem Präsidialsystem ein bisschen das Problem der französischen Demokratie?
Das ist, glaube ich, immer schwer, das für mich als Person zu sagen, die in so einem anderen
politischen System aufgewachsen
ist. Ja. Also ich will mich da auch hüten immer. Meinen deutschen Blick, den kann ich ja nicht loswerden. Aber ich glaube, das ist eine sehr deutsche Tendenz zu sagen, das Problem ist ja offensichtlich euer Präsidialsystem. Und auf mich hat es auch, aber ich glaube, das leugnet auch eigentlich in Frankreich. Es hat natürlich starke Spuren der Monarchie, die es auch in sich trägt, in der ganzen Art und Weise, wie repräsentiert wird. Der Élysée-Palast heißt ja auch Le Château, also das ist das Schloss, wo dann der Präsident sitzt, der völlig entrückt ist sozusagen von den Tiefen der Ebene, in denen die Politik gemacht wird, der einfach entscheidet und die große Strecke vorgibt. Aber gleichzeitig ist es bei Macron jetzt auch ein Sonderfall gewesen, also weil völlig machtlos ist dieses Parlament eben nicht. Nur bei Macron ist es so, dass er tatsächlich die Mehrheit auch im Parlament hat. Also dementsprechend hatte er so viel Macht. Und es gibt aber auch den anderen Fall, den in einer Cohabitation, dass der Präsident von einer Partei kommt und im Parlament selbst, aber die entgegengesetzte Partei die Mehrheit hat. Aber da sprechen wir noch von dem alten System, wo es ein Zwei-Parteien-System war, auf der einen Seite die Sozialdemokraten, auf der anderen Seite die Konservativen. Und das war bis Macron so. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt wird darüber gesprochen, okay, vielleicht kommt es zu der Cohabitation, vielleicht werden die Linken die stärkste Kraft im Parlament. Aber davon ist eigentlich Stand jetzt, also es wird im Juni, wird das Parlament gewählt, Stand jetzt nicht auszugehen. Also selbst so eine Cohabitation ist nicht mehr so leicht herzustellen wie früher, weil eben diese alten Volksparteien ja, Schatten ihrer selbst nur noch sind. Aber auch da, Parteien waren nie so wichtig und nie so groß in Frankreich wie in Deutschland.
Mhm. Ja, das stimmt. Also, dass man diesen deutschen oder auch österreichischen Blick auf dieses System hat, das ist, also man kann es halt nicht vergleichen, aber mein Ding war halt vor allem zu sagen, es macht halt einen Unterschied in einem Land wie Frankreich, ob es da eben einen rechtsextremen Präsidenten gibt oder nicht, oder Präsidentin, als in Österreich oder in Deutschland, wo man wahrscheinlich im schlimmsten Fall Koalitionspartner ist und dann doch eine gewisse Kontrolle oder Eindämmung einer anderen Partei noch vorhanden ist. Und das wäre in dem Fall ja nicht gegeben.
Na, es gäbe schon eine, also angenommen Marine Le Pen würde Präsidentin, wäre das Parlament, würde sie ausbremsen können. Mhm. Trotzdem, sie will ja mit Volksabstimmung sich jetzt eigentlich das ganze politische System umbauen. Also sie will auch das Parlament noch weiter schwächen und sozusagen direkte Volksbefragungen machen für manche Fragen und auch die Verfassung ändern. Das heißt, da kann das Parlament dann auch nicht so viel machen. Aber ja, also der Präsident, es gibt kein anderes europäisches Land, wo ein einzelner Politiker so viel Macht hat wie der französische Präsident oder die französische Präsidentin. Ja.
Bevor wir auf Marine Le Pen kommen, also ich bin da grundsätzlich kein Fan von so also Horrorszenarios und dass man das dann immer so herbeiquatscht. Also kannst du kurz Bilanz ziehen, also die Präsidentschaft von Emmanuel Macron, also inwieweit diese Zuschreibung, dass er der Präsident der Reichen ist, dass er eben die Mitte verschluckt hat, das hast du schon angesprochen, also dieses Chamäleon, dass er ist, dann vielleicht auch ein wenig auf die Gelbwestenbewegung, die ja auch in seine Amtszeit gefallen ist und ob diese Protestbewegung eigentlich noch in Zukunft was zu melden hat in Frankreich.
Ja, ich glaube, dieses Label Präsident der Reichen kommt aus seiner Anfangszeit, wo er die sogenannte Reichensteuer abgeschafft hat. Und es stimmt, dass es Teil von Macrons Überzeugung ist, zu sagen, Hauptsache es wird investiert, Hauptsache den französischen Unternehmen geht es gut, dann entstehen dadurch Arbeitsplätze. Und das zieht dann sozusagen auch Leute von unten mit hoch. Da gibt es ja viele Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, genauso ist es nicht. Aber man kann auch sozusagen dann sagen, Macron ist ein reiner Neoliberaler. Das funktioniert spätestens nicht mehr, wenn man sich seine Pandemiepolitik anguckt. Also Macron hat Frankreich massiv verschuldet, um Unternehmen und auch Selbstständigen zu helfen, um die Folgen der Corona-Maßnahmen abzupuffern. Also da hat er das Motto ausgegeben, wir schützen die Betriebe und die Arbeitnehmer, koste es, was es wolle. Mhm. Das ist keine neoliberale Politik, und sondern das ist die klassische französische Politik eines schützenden Staates. Also das hat Macron auch gemacht, und dafür wird er natürlich von den Konservativen stark kritisiert. Gleichzeitig sind, glaube ich, so potenziell, also Leute, die ihn 2017 noch gewählt hätten, sind, glaube ich, vor allen Dingen auch von seiner ökologischen Bilanz enttäuscht. Also er setzt jetzt ja sehr offensiv auf die Atomkraft. Das hat natürlich auch fast ein visionäres Element, wenn man sich Deutschland anguckt, das noch ganz andere Schwierigkeiten hat mit der Abhängigkeit in Energiefragen von Russland. Das hat in Frankreich gar nicht diese Dringlichkeit, ja, weil Frankreich da in seiner Energiepolitik autarker ist, eben auch unter anderem durch die Atomkraft. Aber trotzdem hat Macron da anderes versprochen, auch bei einer Politik gegen Pestizide, was er so nicht umgesetzt hat. Das heißt, er ist sozusagen als Klimapräsident auch ein Stück weit angetreten, und das hat er nicht eingelöst. Er hat auch gesagt, er will die Demokratie stärken. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also es gibt eben, Macron hat nicht nur die Mitte verschluckt, sondern die Mitte ist zerbröselt gewesen, und er hat sich in dieses Vakuum gesetzt. Also das ist eigentlich das Entscheidende. Ich glaube, es gibt ein bisschen dieses Narrativ so zu tun, Macron ist so stark, da konnte man gar nichts gegen tun. Ich glaube, er ist tatsächlich ein extrem begabter Politiker, aber so stark ist er auch nicht. Also es ist was grundsätzlich kaputt. Mhm. Und er konnte diese Kaputtheit nutzen, ja, für dass da nichts anderes ist, und da ist er jetzt halt. Das hat er noch weiter verstärkt sozusagen, aber diese Krise begann schon vor ihm. Und weil du eben zu den die Gelbwesten erwähnt hast, da hat mir eine Bekannte kürzlich gesagt, das fand ich irgendwie gut beobachtet, die meinte, naja, wir hatten die Gelbwesten weil es mit Macron ausnahmsweise am Anfang nicht um Identitätspolitik ging. Mhm. Und das stimmt. Also diese Fragen, die jetzt mit Zemmour, aber auch immer wieder mit den Républicains ganz stark kommen, dieses, was ist die französische Identität, wer sind wir, kann der Islam dazugehören, ja oder nein, das sind Fragen, die für Macron tatsächlich überhaupt nicht so wichtig sind. Und dadurch ging es am Anfang seiner Amtszeit, ging es um wirtschaftliche Fragen und ging es um Fragen der Solidarität. Und da hatten viele das Gefühl bei diesem Reformpräsidenten Macron, der gerade am Anfang die Leute richtig überfahren hat mit seinen ganzen Reformen, so am Rand der Straße liegen zu bleiben und nicht mehr hinterherzukommen und gerade in den Regionen sozusagen jenseits von Paris abgehängt zu werden. Mhm. Und daraus nährte sich diese Wut der Gelbwesten. Also da, und gleichzeitig ist diese Wut auch älter als das System Macron. Aber wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und davon ausgehen, Macron wird wiedergewählt, rechnen eigentlich alle damit, dass auf die eine oder andere Art massive Proteste beginnen werden. Möglicherweise direkt am Wahlabend, ja. Mhm. Und eben auch zum Beispiel, als jetzt hatten gerade so, ich würde sagen, Anarchistengruppen die Sorbonne besetzt und gesagt, wir wollen weder Macron noch Le Pen, was natürlich ein bisschen, also
schon unterschiedlich.
Ist jetzt halt es ist halt ein demokratisches System. Es wurde jetzt halt, das ist halt die Stichwahl, die ist so, ja. Aber die haben gesagt, weder noch, dass wir verweigern, also für uns hat diese Wahl keine Gültigkeit sozusagen. Und dann kamen so rechtsidentitäre Studentengruppen und haben diese linksanarchistischen Studenten angegriffen. Also an dem Punkt der Gewalt sind wir sozusagen auch. Das heißt, wir wissen nicht, was allein am Wahlabend passieren wird und vor allen Dingen, was dann in den Monaten und Wochen danach passieren wird. Und das kann Protest sein, der von links kommt, das kann Protest sein, der von rechts kommt. Und genau wie die Gewerkschaften immer, genau wie die Parteien immer schwächer werden, werden eben auch die Gewerkschaften immer schwächer. Mhm. Das heißt letztendlich aber eigentlich auch für die Arbeitnehmer, dass es immer mehr so ziellosen Protest gibt wie bei den Gelbwesten, die ja eigentlich gar nicht so viel für sich rausholen konnten.
Mhm. Aber ich kann mich erinnern, ich habe nur in der Monddiplomatik einen Text gelesen über, also die meinten, dass das irgendwie die größte Protestbewegung Frankreichs war, die Frankreich schon seit langem erlebt hat und dass die aber dermaßen diskreditiert wurde, sowohl von den Medien als auch vom gesamten, also von den Parteien, das kann man es verstehen, aber meine Frage ist dann, also, lässt sich aus dieser Bewegung noch etwas Positives schöpfen? Das, was hängen geblieben ist, ist, dass das eher was Anarchistisches ist, dass da eben nichts rausschaut dabei, dass aber in Wirklichkeit hätte ja aus dem ja eine eben soziale Bewegung werden können, die vielleicht...
Es war ja de facto, es war ja eine soziale Bewegung. Und ich finde das ein bisschen, wenn ich jetzt ein relativ grobes Fazit zu sagen, die Gilets jaunes wurden diskreditiert. Mhm. Also ich glaube, es kommt darauf an, dann welche Presse man sich anschaut. Ich kann von mir selber sagen, dass mich das damals wahnsinnig interessiert hat. Es hat alle internationalen Kollegen um mich herum, aber auch französische Reporter wahnsinnig interessiert, was da auf einmal los ist im Land, ja. Und sie haben eine irre mediale Aufmerksamkeit bekommen, die Gilets jaunes. Und ich finde auch gerade in der im Print sozusagen, finde ich, wurde die eigentlich fast teilweise wohlwollend über die Gilets jaunes geschrieben. Und ich glaube, dieses Gefühl von, die sind so schlecht in den Medien weggekommen, da ist auch so ein Effekt, dass die Sender, die Gilets jaunes, glaube ich, oder die Menschen, die sich den Gilets jaunes nahe gefühlt haben, die haben vor allen Dingen Sender geguckt, die dann auf einmal über sie selbst berichtet haben, ja, also BFM zum Beispiel. Und das ist so ein Dauernachrichtensender, die senden, da hast du sozusagen eine Gilets jaunes Demo, am Ende zündet jemand drei Elektroroller an und dann senden die den ganzen Tag diese brennenden Elektroroller. Mhm. Aber das haben die auch vorher mit jedem anderen Event in Frankreich gemacht und dann stellst du fest, so ist es also, ja. Das heißt, ich glaube, es ist so eine große Enttäuschung gewesen auch von so einem Gefühl von so, wir machen doch was und jetzt wird das so schräg dargestellt. Und es stimmt natürlich, dass Bilder von Gewalt verkaufen sich medial immer am besten. Und gleichzeitig, wenn die Gilets jaunes nichts angezündet hätten, hätten sie viel weniger Wucht gehabt in der Außenwirkung, als sie es dann hatten. Aber die Grundsatzfrage ist eigentlich, was war das? Ja, was war das oder was ist das? Und es klingt immer so schwach, wenn man sagt, es ist eine heterogene Bewegung, aber es ist eine heterogene Bewegung, ja. Und zu deren Kernforderungen zum einen, was relativ Grundlegendes gehört, nämlich ganz schlicht, wir wollen am Ende des Monats mehr zum Leben haben. Das ist sozusagen untere Mittelschicht. Das sind eigentlich fast alles Leute, die arbeiten, die oft in kleinen Jobs arbeiten. Es war auch in extra eine sehr weiße Bewegung, also es ist die weiße untere Mittelschicht. Mhm. Und gleichzeitig war ich im Dezember, also als es seit so 6 Wochen lief, war ich an so einem Kreisverkehr in der Nähe von Bordeaux, so im Hinterland von Bordeaux, in Saint-Emilion, also wo irre teurer Wein verkauft wird und Leute sehr wenig Geld damit verdienen, diesen Wein zu ernten. Und am Kreisverkehr waren die Leute, die früher den Wein geerntet haben, also eher dann so, die jetzt Rentner waren oder die das früher gemacht haben, aber die Leute, die jetzt eigentlich den Wein ernten, waren meistens Einwanderer aus Marokko oder Algerien, von denen keiner am Kreisverkehr war, sondern die waren in so einem Shisha-Café im Stadtzentrum und die haben dann gesagt, na, wir finden das aber schon eigentlich richtig, was die machen, nur wenn wir uns da hinstellen, dann geht es wieder darum, ah ja, die Ausländer haben was angezündet, deshalb machen wir nicht mit, das sollen jetzt die Franzosen selber kämpfen.
Okay.
Aber wir wollen auch weniger Steuern zahlen und wir wollen auch mehr Geld haben am Ende des Monats. Das fand ich eigentlich ganz interessant, weil es ging auch dann ja viel darum, ja, sind die Gilets jaunes homophob, sind die Gilets jaunes sexistisch, sind die Gilets jaunes rassistisch?
Genau, es gab ja auch antisemitische Vorfälle und so weiter. Und
ja, genau, aber also ich würde sagen, ja, sind sie, ne, in dem Anteil, in dem unsere Gesellschaften halt so sind. Mhm. Also das ist ja nicht.
Aber eben in der ersten Amtszeit hat sich ja Macron noch, also eben es gab diese Arbeitsmarktreform damals, nicht? Also die wurde durchgesetzt das Rentenalter wollte er ja damals ja auch schon anheben und hat sich dann aber doch gescheut, das zu tun. Und das würde jetzt aber in der zweiten Amtszeit schon kommen.
Ja, ja, das würde er versuchen, früher zu machen. Mhm. Ne? Also er hat es halt konnte es dann nicht mehr. Es gab ja diese, sozusagen eine Streikwelle so ausufernd wie seit Jahren nicht mehr in Frankreich rund um so Dezember, also in dem Winter vor der Pandemie und dann aber sozusagen innerhalb, wenn das Land eh von dieser, so wie die ganze Welt von dieser Pandemie gebeutelt ist, darin dann noch weiter so eine Reform zu machen, gegen die es so massiven Widerstand gibt, das ging eben nicht. Und ich glaube, wenn wir jetzt aber, also diese Rentenfrage ist halt was extrem Symbolisches, ne? Auch dadurch, dass Marine Le Pen und Mélenchon mit so Kampfzahlen arbeiten, eben zu sagen, also mit uns Rente ab 60, also noch ein weiteres Herabsenken des Rentenalters. Ja. Das ist natürlich auch also nicht unpopulistisch, aber gleichzeitig ist es auch so, dass die französischen Rentner eben sozial besser gestellt sind als deutsche Rentner zum Beispiel. Das heißt, es gibt da auch was zu verteidigen. Mhm. Ja? Das ist ja nicht nur Quatsch, gegen so eine Rentenreform
aber,
dann zu protestieren.
Ja, also Macron hat jetzt aber nicht versucht, also jetzt quasi auf den letzten Metern der Wahl noch zu versuchen, da im linken Spektrum da sozial ein bisschen Leute abzuschöpfen, indem er sagt, naja,
doch.
Also mach
ja,
doch.
Ja. Mhm. Doch, klar, massiv.
Genau, also weil gestern, ich habe nur mitbekommen, gut, er will jetzt einen Klimaschutzprämie quasi und sagt, wir sind die erste große Nation, die aus Kohle, Gas und Öl rausgehen wird und so. Also aber in der Sozialpolitik hat er ihnen...
Ja, nee, er hat gesagt, dass eben diese Frage des Renteneintrittsalters, dass er da gesprächsbereit ist und dass man darüber auch noch abstimmen lassen könne. Also da klingt er jetzt deutlich weniger entschlossen als noch vorm ersten Wahlgang. Mhm. Und es wird halt die Frage sein, wie er sich darauf festnageln lassen wird, wenn man dann sagt, du bist mit den und den Stimmen, bist du gewählt worden. Und das ist ja das, was tatsächlich für französische Wähler total schwierig ist, dass wenn man eben jetzt, dass viele das Gefühl haben, meine Stimme zählt eigentlich nur dazu, Marine Le Pen zu verhindern, wird aber natürlich gezählt als Zustimmung für das Programm von Emmanuel Macron, dem ich aber eben nicht zustimme inhaltlich. Mhm. Und dann wird die Frage sein, wird Emmanuel Macron sich daran erinnern, mit welchen Stimmen er eben gewählt wurde? Oder wird er sagen, naja, ihr habt halt eben dieses Programm gewählt und das ziehe ich jetzt durch. Und das war das, was er in der ersten Amtszeit sozusagen bis zur Pandemie sehr straight durchgezogen hat. Dass er gesagt hat, das und das habe ich versprochen und das mache ich jetzt auch. Aber das Problem war schon damals, dass letztendlich ein Viertel der Leute maximal ihn tatsächlich gewählt hat. also sich für ihn und für dieses Programm entschieden hat.
Französische Freunde erzählen mir das immer wieder, also weil wir da am Anfang gesagt haben, es ist zwar nicht immer dieses Duell zwischen einer rechtsextremen Le Pen, ob jetzt Vater oder Tochter, und einem anderen Kandidaten, aber dass sie immer dieses Gefühl haben, strategisch wählen zu müssen und nie so zu wählen, wie sie eigentlich wollen. Und dass das eigentlich die einzige Mobilisierung in Frankreich, dieses Duell immer ist.
Ja, so ist es, ja, es ist ein Duellsystem.
Und es gab immer diese republikanische Front, dass man sich dann am Ende des Tages dann doch für den nicht rechtsextremen Kandidaten entschieden hat und dass sich die anderen Parteien quasi auch dem ihre Unterstützung zugesagt haben. Und Macron hat aber doch unmittelbar nach der Wahl gesagt, das ist jetzt Geschichte, das gibt's jetzt nicht mehr.
Naja, ich würde sagen, da hat er ehrlich gesagt insofern recht. Also diese republikanische Front, es muss, wenn, eine Front der Bürgerinnen und Bürger geben. Also so schwach, wie die Parteien sind, diese republikanische Front basiert ja auf einer Idee von, die Parteien sagen, wir wählen jetzt alle Macron, weil für uns die rechtsextreme Kandidatin nicht Teil unseres politischen Spektrums ist. Aber wenn du so schwache Parteien hast, müssen die das halt nicht mehr sagen, sondern das muss halt der und die Einzelne entscheiden. Mhm.
Wobei es gab auch innerhalb der Partei auch Aussetzer, oder? So, ich glaube, den jungen Konservativen, die haben gesagt, wir wählen Macron definitiv nicht, oder?
Ja.
Also da erkennt man auch schon diesen
Umschwung. Ja. Also, und aber auch, ich meine, auch die Mélenchon-Leute, da gibt es ja auch, ich weiß nicht, was die neuesten Umfragen sind, aber es war sowas wie gedrittelt, glaube ich. Ein Drittel, was sagt, okay, wir wählen jetzt Macron, ein Drittel, was sagt, nee, wir gehen jetzt nicht mehr zur Wahl, und ein Drittel der Linksextremen, die dann sagen, nee, dann wählen wir jetzt Marine Le Pen. Mhm. Das heißt, und obwohl Mélenchon ja sehr klar gesagt hat, also gleich am Wahlabend, glaube ich, viermal, keine Stimme für Marine Le Pen. Das heißt, da ist diese Bindung an ein gemeinsames politisches Projekt gar nicht mehr groß genug, als dass auch jemand, der ja dem Ganzen so klar vorsteht, einem politischen Projekt wie Mélenchon das tut, auch seine Stimme hat nicht genug Gewicht, um seine Wähler davon zu überzeugen, das zu tun, was er ihnen empfiehlt.
Stimmst du den Analysen da eigentlich zu, dass die meisten sagen, dass Le Pen deswegen für viele so wählbar geworden ist, weil sie im Vergleich zu Zemmour so viel gemäßigter und gesättelter gewirkt hat?
Ja, ich also ein Stück weit glaube ich ja. Andererseits,
sie ist ja immer noch die gleiche.
Hätte es für sie, also, ja. Hätte es für, erstens das sowieso, aber vermutlich hätte es sie für sie auch ohne Zemmour gereicht. Ja? Mhm. Ich glaube, dieses Phänomen Zemmour kann man nicht darauf reduzieren, zu sagen, ah ja, das hatte jetzt den Sinn, dass Marine Le Pen dadurch gemäßigter wirkt, sondern das Interessante an Zemmour ist, dass er es so bürgerlichen, gutbürgerlichen Schichten, die so erzreaktionäre, gutbürgerliche Schichten, die eben Marine Le Pen nicht wählen können, auch aus wirtschaftspolitischen Gründen, weil sie Angst haben, dass Marine Le Pen ihnen dann zu viel Steuern abnimmt am Ende, dass für die sozusagen Eric Zemmour der wählbarere Kandidat wird und dass dadurch die Rechtsextremen im Plural ihre Wählerbasis einfach verbreitert haben, dadurch, dass dieser Kandidat Eric Zemmour da ist, der so einen Habitus eines aggressiven Professors hat, also ohne das intellektuelle Format eines aggressiven Professors zu haben, weil die Dinge, die er sagt, sind weder wissenschaftlich exakt noch variieren sie sonderlich in den Themen. Also er sagt schon immer das Gleiche auch, ja. Ja, aber trotzdem hat er so diesen Habitus, ja. Er hat ja also eben in den reichsten Arrondissements von Paris, also im 16. Arrondissement, hat er, glaube ich, 17% geholt. Mhm. Natürlich Werte, die Marine Le Pen da niemals holen würde.
Wird das aber diskutiert dann in Frankreich, dass man sagt, oh mein Gott, was ist da passiert?
Ja, das wird schon diskutiert, aber ehrlich gesagt, also jetzt ist sozusagen, natürlich ist nicht die Hauptdiskussion Zemmour, weil der ist ja eben ist raus aus dem Spiel. Aber was ich schon interessant finde, also jetzt wird so viel härter, finde ich, über Marine Le Pen berichtet. Es war ja absehbar, dass sie wieder in die Stichwahl kommt. Und jetzt gibt es sehr viele Artikel, wie gefährlich wäre Marine Le Pens Wirtschaftsprogramm? Wie gefährlich ist es für die Kinder von Einwanderern unter einer Präsidentschaft Marine Le Pens? Das sind ja Fragen, die hätte man sich auch vom ersten Wahlgang breitmedial stellen können. Und die werden eher jetzt so aus der Tüte geholt, diese Fragen. Und vorher, das habe ich ja auch am Anfang unseres Gesprächs gesagt, aber es gibt ja diesen Sender, der CNews heißt, der der so nach Vorbild des amerikanischen Fox News, und der war vor allen Dingen ein Vehikel für Zemmour, so wie Fox News ein Vehikel für Trump war, also so ja, ein eigentlich offen mit rechten Ideen sympathisierender Sender. Dieser Sender ist das eine, aber auch in anderen Sendern gab es so eine Personality-mäßige Berichterstattung über Marine Le Pen. Also ich weiß nicht, ich nehme an, das hat auch in Deutschland und Österreich mittlerweile jeder mitbekommen, dass Marine Le Pen Katzen züchtet, ja, und dass zum ersten Mal Katzen ins Élysée einziehen würden und keine Hunde. Und dann geht es sehr viel auch immer um Marine Le Pens Gefühle. Mhm. Also wie ist es mit diesem schwierigen Vater?
Und der Nichte, also, die sie verlassen hat und mit Zemmour-Wahl gekämpft hat und so weiter.
Ja, genau. Also es ist so wie so eine Soap-Opera rund um diese Frau. Und es wurde sehr stark vom ersten Wahlgang diese emotionale Verfassung Marine Le Pens ausgeleuchtet. Und jetzt ist sie auf einmal wieder eine Politikerin. Und das hätte sie vielleicht auch in der medialen Berichterstattung vor dem ersten Wahlgang stärker sein sollen.
Aber gibt es in Frankreich so rote Linien, die irgendwie in diesem Wahlkampf überschritten worden sind? Also hat Zemmour ein bisschen, oder eben auch Marine Le Pen, wobei ich glaube, sie war eben nicht so polemisch im Wahlkampf bis jetzt. Gibt es Dinge, die man nicht sagen darf in Frankreich, wo du quasi alle damit verprellst?
Ja, irgendwie anscheinend, also ich meine, Eric Zemmour hat zum Beispiel ja massiv versucht, die islamistischen Anschläge für sich zu nutzen und da sozusagen als dem Ganzen vorangestellt. Ich glaube auch, dass wenn man sich jetzt nochmal anguckt, wie direkt nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo und aufs Bataclan darüber berichtet wurde und wie gerade irgendwie so Mitte-Links-Medien als erste Reaktion hatten zu sagen, naja, die französische Gesellschaft ist eben so rassistisch, kein Wunder, dass es solche Anschläge gibt. Das waren auch, glaube ich, keine idealen Analysen und auch auf eine gewisse Art paternalistische Analysen, also als wenn man als Muslim in Frankreich nicht menschenfeindliche Ideen entwickeln kann, ja, also sondern als wenn alles immer nur aus der französischen Mehrheitsgesellschaft herauskommt. Also das waren auch dümmliche Analysen zu dem Zeitpunkt. Aber seitdem hat sich total viel geändert und wir haben, finde ich, jetzt eine viel klarere Berichterstattung und ein viel klareres Blick auch auf dieses islamistische Täterprofil sozusagen und eben vor allen Dingen diese Prozesse, die jetzt ja laufen zu den Anschlägen, die ein enormer aufklärerischer Aufwand sind sozusagen und ich glaube sehr gut sind für die Gesellschaft. Und Eric Zemmour hat so getan, als würde all diese Aufklärung gar nicht stattfinden, als würde sozusagen als würde das geleugnet werden, dass es diese islamistischen Anschläge gibt. Und auch da nochmal als kurzer Einschub, es gibt kein Land in Europa hat so viele Menschen verloren durch islamistischen Terror wie Frankreich. Also das wird, glaube ich, in Deutschland auch nicht gesehen. In Deutschland hat ein viel größeres Problem mit rechtsradikalem Terror als Frankreich. Das hat Frankreich so nicht. Das sind einfach zwei unterschiedliche Sachen, ja. Aber und Zemmour hat als gäbe es diese Aufklärung sozusagen nicht und hat sich in der Nacht des 13. Novembers, wo es eigentlich einfach darum geht, Respekt gegenüber den Opfern dieses Anschlags zu zeigen, hat er sich vors Bataclan gestellt und dagegen Muslime gehetzt. Und das ist eigentlich, das hätte ich gedacht, ist eine rote Linie, die man nicht überschreitet. Aber offensichtlich ist es keine rote Linie, weil sonst wäre er nicht Viertplatzierter bei dieser Wahl geworden. Oder ich würde auch denken, es ist eine rote Linie zu versuchen, das Regime von Vichy zu retablieren, also reinzuwaschen, ja, zu sagen, Frankreich habe gar nicht mit den Nazis kollaboriert, sozusagen. Das ist ja ein intellektuelles Projekt von Zemmour, das zu versuchen. Hätte ich auch gedacht, dass es eine rote Linie ist. Ist es offensichtlich nicht.
Mhm. Also. Eben so, dass man eben sagt, dass er hat eigentlich die Grenzen des Sagbaren dermaßen verschoben, dass in Frankreich jetzt irgendwie alles möglich scheint.
Ja, andererseits verspricht Marine Le Pen jetzt ja auch nicht mehr die Todesstrafe und sie verspricht auch nicht mehr den Frexit. Mhm. Also ich weiß auch, manchmal frage ich mich auch, ob ich irgendwie da so einen sehr, sehr ernsten deutschen Blick immer habe und denke, ist das jetzt wirklich so gemeint? Oh Gott. Und dann ist es doch irgendwie alles so ein Spektakel, ja, und eine Show und ich habe vielleicht das alles zu ernst genommen. ich bin manchmal auch verloren mit meiner Analyse.
Aber wie ist, okay, wir kommen eh schon zum Schluss, ich will dich auch nicht länger aufhalten. Also die große Frage, wie wahrscheinlich hältst du einen Sieg von Marine Le Pen am Sonntag?
Ich halte ihn, wie gesagt, also ich glaube, dass dieser Wert von 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit klingt für mich richtig. Mhm. Und das ist natürlich trotzdem, ja, es das heißt, es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber es ist irgendwie im Bereich des Vorstellbaren. Mhm. Und ich fand aber auch, als Marine Le Pen 2017 in der Stichwahl dann 30% geholt hat, war das ihre Niederlage? Und das fand ich damals schon irgendwie total verrückt, dass das eine Niederlage ist, wenn in einer Stichwahl eine Rechtsextreme auf 30% kommt, dass man dann sagt, ach, Marine Le Pen hat es irgendwie verbaselt. Ja, das ist ja ein Wahnsinnserfolg für sie, ein wahnsinniger Triumph für die Rechten, so weit sind die ja nie gekommen. Also selbst wenn sie jetzt nicht Präsidentin wird, wovon ich tatsächlich ausgehe, wird sie auf einen deutlich höheren Wert kommen als 2017, und das macht das Land nochmal ja schwieriger regierbar und nochmal schwieriger fühlbar, wo eigentlich noch eine gemeinsame Mitte liegt. Und ich glaube, dass das Problem ist aber eben auch, dass die französischen Wähler jetzt eben nicht ernsthaft die Möglichkeit hatten, Emmanuel Macron abzuwählen. Und eigentlich sehen wir ja seit, also es gab das Bedürfnis, Sarkozy abzuwählen, es gab das Bedürfnis, Hollande abzuwählen. Es ist halt sozusagen eine Grundunzufriedenheit mit diesen Präsidenten, sozusagen seit Jahrzehnten in Frankreich angekommen. Man hat sich eigentlich daran gewöhnt, den Menschen eine Chance und eine Amtszeit zu geben und dann unzufrieden zu sein und zu sagen, jetzt haben wir dazu keine Lust mehr. Und diese Chance hat man in so einem Duell Macron-Le Pen eben nicht. Es sei denn, man sagt, na gut, dann brennen wir den Laden jetzt mal probehalber ab und gucken, was danach noch übrig ist.
Aber gibt es Indizien, wie so eine Präsidentschaft Le Pen aussehen könnte? Also ich glaube, du warst ja auch in Perpignan, wo der Rassemblement National auch den Bürgermeister stellt. Mhm. Ob man aus dem irgendwie herauslesen kann, wie ist denn die Atmosphäre in so einer Stadt, in so einem Ort?
Nee, das kann man, also das kann man, glaube ich, wirklich, also wir sprechen jetzt ja nicht umsonst über die Machtfälle des französischen Präsidenten, eben weil du das nicht mit einem Bürgermeister vergleichen kannst, der in Frankreich eben auch nochmal deutlich weniger zu sagen hat als in Deutschland.
Mhm. Aber eben so, man ist dann irgendwie so verführt, das so als Minilabor sich anzuschauen, so aha, okay, gut, ja, sie haben da viele Polizisten auf der Straße plötzlich, oder ich weiß es eben nicht, also wie...
Also das versucht auch Marine Le Pen, deshalb sind für sie natürlich diese Städte auch wichtig, dann immer zu sagen, das ist jetzt unsere Vitrine und wir zeigen euch dann, wie das Land wäre, wenn es vom Rassemblement National, also beziehungsweise von Marine Le Pen regiert wird. Und ich habe mal eine längere Recherche gemacht in Fréjus, was so als eine der ersten Le Pen-Vitrinen sozusagen galt, was von einem Marine Le Pen Vertrauten regiert wird. Und die Kritiker da vor Ort sagen, es ist eigentlich vor allen Dingen eine relativ korrupte Verwaltung, also wo viel an irgendwelche Parteifreunde, Familien, Freunde oder so geht, sowohl was Sozialwohnungen betrifft als auch Ämter. Und ich war bei dem Wahlkampf dann in Fréjus, als der wurde dann auch wiedergewählt, der Bürgermeister. Und da saß dann im Publikum seine Mutter, die sich irgendwie für Tiere stark gemacht hat. Aber es ging dann vor allen Dingen auch um Schoßhunde. Also irgendwie sollte Schoßhunde mehr, ich will nicht sagen mehr Rechte bekommen, aber irgendwie mehr Unterstützung und gratis Arztbesuche. Also du kannst nicht eine Stadt ideologisch umbauen und ein Land könntest du halt schon ideologisch umbauen. Also Marine Le Pen will zum Beispiel den Schutz der französischen Identität vor Einwanderung in der Verfassung festschreiben. Machst du als Bürgermeister von Fréjus nicht, aber als Bürgermeister von Fréjus stellst du dann, was dieser Bürgermeister konkret gemacht hat, eine kleine Statue auf, wo die heutige Landkarte von Algerien mit den französischen Nationalfarben ausgemalt ist und sagt, man hätte sozusagen hier die Kolonien zurückgeben sollen.
Was es für Europa bedeuten würde, das hatten wir am Anfang angesprochen, dann machen wir die Klammer zum Schluss, also eine Marine Le Pen als Frankreichs Präsidentin, also, wie wird diese Bremsung da ausschauen?
2017 hat Marine Le Pen ja noch klar gesagt, sie will raus aus dem Euro und sie will auch raus aus der Europäischen Union. Jetzt sagt sie, sie will Europa von innen verändern und sie spricht von einem Europa der Völker. Also das heißt, sie will, so wie auch Polen oder Ungarn, dass das nationale Recht immer vor europäischem Recht steht. Und das ist aber sozusagen ein Grundsatzkonflikt, den es ja innerhalb der Europäischen Union jetzt schon gibt, in dem aber dann eines der europäischen Kernländer Frankreichs auf diesem Konflikt die Seiten wechseln würde. Mhm. Das wäre sozusagen das, was passiert. Und für Deutschland und Frankreich, die ja eine sehr enge Kooperation entwickelt haben, sowohl in militärischen als auch diplomatischen Fragen, würde sich sehr viel verändern, wenn Marine Le Pen konkret aus gemeinsamen Rüstungsvorhaben aussteigen würde und auch gesagt hat, also wie weit sie gehen würde sozusagen beim Rückbau der deutsch-französischen Zusammenarbeit, weiß man, glaube ich, jenseits von den Rüstungsfragen noch nicht so genau. Aber es gab jetzt ja zum Beispiel diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung, also den Versuch auch deutscher und französischer Parlamentarier gemeinsam an sowas gemeinsam transnationale Entscheidungsprozesse aufzubauen. Sowas würde natürlich zurückgebaut werden.
Mhm. Und auch diese, also gut, Macron inszeniert sich jetzt auch ein bisschen so als Brückenbauer zwischen also Ukraine, Russland, also dass er da so als Vermittler agiert. Könnte man da herauslesen, so wie sie sich da positionieren würde?
Ja, also ich meine, man kann sagen, Marine Le Pen bewundert Wladimir Putin. Also es ist ein Land mit so einer starken Herrscherfigur kommt, glaube ich, dem nahe, was sie sich vorstellt, wenn sie sagt, in Frankreich muss wieder Recht und Ordnung herrschen. Aus der NATO will sie auch raus. Und sie hat ja auch gesagt, wenn der Krieg in der Ukraine vorbei ist, also das heißt also, als wenn irgendwie dieser Krieg so wie so eine eigene Dynamik hat. Also nicht, wenn Wladimir Putin diesen Krieg beendet, sondern wenn der Krieg sich selbst für beendet erklärt aus sich selbst heraus, dann wäre Putin für Marine Le Pen wieder ein enger, wichtiger Partner. Das hat sie schon klar so gesagt, ja. Mhm.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ja, danke dir, Nadja.
Ja, gerne, gerne.
Das war's wieder mit Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald.
Missing Link.